Scheibenwischer oder Schatzheber? Womit verbringst du mehr Zeit, habe ich vorhin schon gefragt. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Und auf dieser Reise will ich euch ein bisschen mitnehmen. Wisst ihr, was das allererste Wort war, was unser Herr Jesus predigte? Markus 1, Vers 15. Markus 1, 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße. Glaubt an das Evangelium. Im Griechischen ist die Satzstruktur aber andersrum. Erfüllt ist die Zeit. Das Alte Testament hat nämlich immer nur angekündigt, in Aussicht gestellt. Das Neue Testament zeigt uns, jetzt ist es da. Es ist erfüllt, was Gott verheißen hat. Die Ankündigung des Retters und dann die Ankunft. Und das ist vielleicht auch eine Hilfe für dein Bibellesen. Das Alte Testament hat noch nichts zur Vollendung gebracht. Es ist in allem nur ein Schatten. Und ich dachte, das hier ist ein gutes Beispiel. Wenn ein Künstler ein Bild malt, dann beginnt er damit, dass er eine Vorzeichnung macht, so ungefähr die Umrisse mal anlegt, die Dimensionen. Aber dann erst geht es ans Ausarbeiten. Dann kommt Farbe und Tiefe ins Spiel. Schaut hier. So sieht dieses Bild eigentlich aus. Und so einen Unterschied empfinde ich auch beim Lesen des Alten und des Neuen Testaments. Das Alte Testament ist die Vorzeichnung, der Schatten. Aber das Neue Testament bringt dann die Vollendung, die Verwirklichung. Deshalb sagt auch der Herr Jesus, glückselig sind die Augen, die das sehen, was ihr gerade seht. Da waren Generationen, die hätten sich danach gesehnt. Matthäus 13, Vers 16 und 17. Glückselig eure Augen. Oder in Galater 3 sagt Paulus, ich habe mich bemüht, Christus euch vor Augen zu malen. Und zwar in den satten Farben und nicht nur skizzenhaft wie im Alten Testament. In Hebräer 10 steht das, dass das gesamte Gesetz nur ein Schatten der künftigen Güter ist, dessen, was noch kommen soll. Nicht das Ebenbild selbst. Nur habe ich den Eindruck, dass viele von uns dieses farbige Gemälde jetzt so ungefähr im Bilde gesprochen museal an die Wand hängen. Ja, okay. Das ist halt das Neue Testament. Ist die Bibel für dich so dröge, so langweilig? Weißt du diesen Schatz noch zu schätzen? Bist du ein Schatzheber? Machst du selber Entdeckungen? Stell dir vor, du bist fieberkrank, du hast irgendwie die Grippe erwischt oder sie dich. Du liegst im Bett und du hast kleine Albträume und auf einmal siehst du an der Wand einen Schatten. In deinem Schlafzimmer, an der Wand. Was denkst du? Ja. Ein bisschen viel Krimis geguckt oder gelesen. Denn ein Schatten, der zeigt uns nur andeutungsweise etwas, die Kontur, nur einen Umriss, aber noch verzerrt. Und die Wirklichkeit ist oft dann ganz anders. Denn eigentlich war es die Mama, die kam, um dir noch eine Suppe zu bringen und Waschlappen für deine Stirn. Versteht ihr den Unterschied zwischen Schatten und Wirklichkeit? Und so kommen auch viele, wenn sie das Alte Testament lesen, gar nicht klar, verstehen nicht, was ist damit gemeint. Das Alte Testament ist Gottes Schwarz-Weiß-Vorzeichnung, der Schattenriss. Kolosser 2, Vers 17, der Schatten, aber der Körper selbst ist Christus. Und Gott plante da was Fortschreitendes. Im Alten Testament wurde uns das Gesetz gegeben. Tu dies und du wirst leben. Und über Jahrhunderte erwies sich, wir können das nicht. Wir schaffen das gar nicht. Wir haben nicht das Vermögen. Und deshalb heißt es in Johannes 1, Vers 17, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Aber die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Merkt ihr einen Unterschied? Einmal wird uns was gegeben, hier, tu dies. Aber Jesus selbst wurde der Retter, wurde die Gnade, wurde die ausgestreckte Hand Gottes, die uns rettet. Stell dir vor, du hast eine Ferienwohnung, freust dich auf einen Urlaub und kommst ins Badezimmer und da sieht es so aus. Hä, was ist das denn? Da hängt ein Spiegel und da liegt auch ein bisschen Seife oder was, aber wo kann man es denn hier waschen? So ähnlich ist es mit Altem und Neuem Testament. Das Alte Testament hat noch nichts zur Vollendung gebracht. Es hat uns Menschen einen Spiegel vorgehalten. Schaut mal, so wären Gottes Anforderungen. So seid ihr beschaffen, so seht ihr aus. Und deshalb steht auch im Alten Testament, wer darf sagen, ich bin rein geworden von meiner Sünde? Wer darf das? Aber das Neue Testament, das sagt uns, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, das reinigt uns von jeder Sünde. 1. Johannes 1. Das Alte Testament zeigt uns nur, wie wir Menschen beschaffen sind. Aber das Neue Testament, das schraubt endlich das Waschbecken an. Seht ihr hier? Und so war alles, was im Alten Testament geschah, an Opfern, nur ein Aufschub, ein Erinnern, aber noch nicht die Lösung, noch nicht die Erlösung. Psalm 49, Vers 8, keiner vermag zu erlösen. Psalm 89, Vers 16, Gott aber wird meine Seele erlösen, wird ja schon angedeutet, aber noch nicht erfüllt. Ich möchte jetzt noch was sagen zur Struktur der Bibel, denn das ist ja heute unser Thema. Ist die Bibel nur irgendwie ein Fake? Wurde da nicht im Laufe der Jahrhunderte dran gebastelt, verändert? Gibt es da nicht verschiedene Handschriften? Wird da nicht was vom Vatikan unterdrückt? Kann man die Bibel noch für bare Münze nehmen? Und ich will hier eine Entdeckung weitergeben, die fand ich wunderschön. Kennt ihr den kürzesten Psalm der Bibel? Psalm 117. Der längste, Psalm 119. Psalm 117 hat nur 2 Verse. Und der Psalm 119 immerhin 176 Verse. Und jetzt schaut euch das mal an. Zwischen dem kürzesten Psalm der Bibel und dem längsten Psalm der Bibel hat Gott genau die Mitte der Bibel angebracht. Denn die Mitte der Bibel befindet sich, das könnt ihr mal nachmessen oder nachrechnen, die Bibel besteht aus 1189 Kapiteln und wenn man jetzt halbiert, landet man genau im Psalm 118. 594 Kapitel vorher, dann kommt Psalm 118 und nochmal 594 Kapitel nachher. Und was ich jetzt besonders schön finde, ist das hier. 594 plus 594 gleich 1188 oder 118 Vers 8. Und das ist die Mitte der Bibel. In der Mitte der Bibel steht, es ist besser, bei dem Herrn Zuflucht zu suchen, als sich auf den Menschen zu verlassen. So viel zum Thema Fake oder Fakt. Auf wen und auf was kannst du dich verlassen? Ich habe zu Hause einen dicken Ordner stehen, da habe ich draufstehen Fake News der Wissenschaften. Da hefte ich ab, wenn immer wieder eine Theorie überholt ist oder wenn neue Erkenntnisse da sind, wenn Fossilfunde wieder eine ganz neue Theorie bringen. Glaubt mir, die Bibel musste über Jahrhunderte und Jahrtausende nie verändert werden. Was Gott geschrieben hat, hat er geschrieben. Aber die Menschen, wir irren ständig. Unser Bruder Theo Lehmann, von dem wir auch gerade eben ein Lied gesungen haben, keiner durch Wüsten wandert. Er ist ja schon hoch in die 80. Er sagte mal, ja, Zitat kommt am Schluss. Ne? Hier. Ich erlebe nun schon zum dritten Mal in meinem Leben, wie Schul- und Geschichtsbücher umgeschrieben werden. Die Bibel ist nicht alle Nase lang umgeschrieben worden. Die Wahrheit hat keine Anpassung nötig. Die Wahrheit, dass du ein verlorener Sünder bist, dass du von Gott geliebt bist und dass du von Gott eingeladen bist, gilt immer. Der Theo hat noch mitgekriegt, wie die Nazis die Schulbücher dominierten. Und dann, wie die Sozialisten alles wieder umschrieben. Und dann nach der Wende, wie das alles wieder in die Tonne wanderte. Aber das hat die Bibel nicht nötig. Wir stehen auf einem festen Grund. Und viele werden straucheln, wenn sie in der Schule plötzlich was ganz anderes hören, vom Rallye-Lehrer oder in der Uni in Vorlesungen sitzen und ihnen plötzlich das Fundament wackelt. Und deshalb will ich zum Schluss hier noch was sagen zu diesem Schrein des Buches in Jerusalem. Dort ist in einem Museum eingelagert diese Original-Jesaja-Rolle aus Qumran. Für Besuchergruppen gibt es ein Faksimil, eine Kopie dieser Rolle. Die würde sonst in dem Licht oder bei den vielen Besucherausdünstungen angegriffen. Und deshalb hat man das Original in den Tresor gesperrt. Aber man kann tatsächlich sich diese ganze Jesaja-Rolle dort besehen. Alle, wie viele Kapitel hat Jesaja? 66 Kapitel. Und das, finde ich, ist ein wunderschöner Hinweis, den Gott da gesetzt hat in diesem Buch. Moderne Theologen sagen, Moment mal, Jesaja muss man untergliedern. Es gibt Jesaja und es gibt den Deutero-Jesaja und vielleicht gibt es auch noch einen dritten, denn in dem Buch ist so ein Stilwechsel und deshalb müssen das mindestens zwei Autoren sein. Jesaja hat 66 Kapitel. Und diese Schriftrolle, die man da gefunden hat, die ist aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Das heißt, wir haben da ein Originalfundstück, was viel älter ist als die Ankunft Jesu, aber schon auf Jesus hinweist. Wir kennen Jesaja 53, dazu werden wir gleich noch was hören. Ich habe gerade noch in meiner stillen Zeit Jesaja durchgearbeitet und es fällt auf, das Buch zerfällt wirklich in zwei Teile, nämlich das erste Stück, die ersten 39 Kapitel, geht es fast nur um Gerichtsandrohungen. Und die letzten 27 Kapitel heben sich ab. Wenn ihr Jesaja mal aufschlagt, da sind dann Gerichtssprüche gegen Edom, gegen Moab, gegen Damaskus und so weiter. Aber dann schlagt mal auf, Jesaja, Kapitel 39, da kommt noch ein Erlebnis mit Jesaja, was Biografisches. Und dann startet Kapitel 40 mit folgendem Satz. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand des Herrn zweifach empfangen hat für all ihre Sünden. Stimme eines Rufenden in der Wüste. Moment mal, woher kennen wir das? Stimme eines Rufenden in der Wüste? Wo kommt das nochmal vor? Wie? Johannes. Vor dem Auftauchen des Herrn Jesus steht da Johannes, der Täufer, und ruft, ich bin nur die Stimme eines Rufenden. In der Wüste bereitet dem Herrn einen Weg. Ach, der zitiert Jesaja. Heißt das? Kommt jetzt der Trost? Tröstet, tröstet mein Volk? Ja, die letzten 27 Kapitel von Jesaja zeigen uns den Trost Gottes, nicht mehr die Gerichte Gottes. Tröstet mein Volk. Und Schriftkundige haben darauf hingewiesen, dass das letzte Buch, dieser letzte Teil, 27 Kapitel, sehr kunstvoll aufgebaut ist. Aus drei Teilen besteht, mit jeweils 9 Kapiteln. Und ich habe das hier mal so als eine Grafik gemacht. Von Kapitel 40 bis 48, dann bis 57 und bis 66. Wieso? Schaut mal. In dem ersten Teil, da spricht Gott von seinem Trost, den er bringen will. Und dann, nach diesen 3x3 Kapiteln, stellt er seinen Knecht vor, den Knecht Gottes, den Knecht des Herrn. In den Kapiteln 49 bis 57. Und dann, nach wieder 3x3 Kapiteln, kommt ein Wechsel. Und im letzten Teil geht es um die kommende Herrlichkeit, die noch aussteht. Nochmal 3x3 Kapitel. Und immer an diesen Schnittstellen kommt ein Refrain. Kein Friede den Gottlosen. So endet das erste Stück. Und dann tatsächlich, genau an dieser Stelle auch wieder, steht es da wie ein Refrain. Kein Friede den Gottlosen. Und dann wurde ich stutzig, als ich feststellte, Moment mal, Jesaja 53 steht genau in der Mitte und dort heißt es, die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Das steht genau in der Mitte von Jesaja 53, das muss ja mal nachprüfen. So hat Gott dieses Buch aufgebaut und wer ein bisschen tiefer gräbt und vergleicht, der merkt, Mann, da steckt ja viel mehr drin. Viel mehr, als ich wusste. Die Strafe zu unserem Frieden liegt auf ihm. Dieses Jahr im Urlaub, wir waren mit unserer Familie an der Ostsee, habe ich nochmal Psalm 119 gelesen. Und vielleicht schlägst du ihn mal auf. Knapp hinter der Mitte deiner Bibel müsstest du es finden. Ja, wenn ihr es mal vor euch haltet, ja, stimmt. Psalm 118 ist die Mitte und dann Psalm 119 geht über mehrere Seiten. Und als ich diesen Psalm las, da ist mir zum ersten Mal buchstäblich was ins Auge gefallen. Nämlich das hier. Ein Auge. Wenn ihr Psalm 119 euch anschaut, entdeckt ihr irgendwo Augen? Dass da was von Augen geschrieben steht? Das ist natürlich ein Suchspiel bei so vielen Versen, 176 Verse. Danke sehr, das ist die erste Nennung. Was hast du gefunden? In Vers 6. Aha, was hast du für eine Übersetzung? Ja, okay. Gut, das müssten wir checken, aber ja. Im Hebräischen steht an folgenden 6 Stellen etwas von unseren Augen. Öffne meine Augen, damit ich sehe die Wunder an deinem Gesetz, betet hier der Schreiber, der Dichter. Öffne mir die Augen. Und wenige Verse später betet er, wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Oder wie sagt deine Übersetzung? Wende meine Augen davon ab. Lies du mal vor, Vers 38, 37. So heißt bei dir Vers 37? Okay, jetzt habt ihr gemerkt, das ist keine Übersetzung, sondern eine Übertragung. Es ist sehr frei. Und ich empfehle euch sehr, nutzt für euer Bibelstudium wortgetreue Übersetzungen. Die Schlachter, die Elberfelder, die neue Genfer Übersetzung ist ziemlich wortgetreu. Die anderen Bibeln sind nützlich, um mal reinzukommen, um einen Überblick zu gewinnen. Aber um eine Textarbeit zu machen, ist es schwierig, mit einer Übertragung zu arbeiten. Hier wird gebetet, öffne meine Augen, damit ich die Wunder an deinem Gesetz sehe. Hast du schon mal mit geschlossenen Augen gelesen? Das geht doch gar nicht. Wie meint er das? So solltest du die Bibel lesen, mit einem stillen Gebet, Herr, ich brauche geöffnete Augen, Augen des Herzens, dass ich erfasse, was du hier schreibst. Und ich brauche, und das ist die Kehrseite, ich brauche auch geschlossene Augen für das, was Müll ist. Verschließe sie für Plunder und öffne sie für deine Wunder. Darf ich mal eine Frage stellen? Wer von euch hat letzten Sonntag Babylon Berlin geguckt im Fernsehen? Kennt ihr das? Wird es überall promotet? Der letzte Schrott. Die Bibel sagt, Vorsicht vor Babylon. Geht aus von ihr, mein Volk. Werdet nicht verunreinigt damit. Ich warne euch, schaut euch sowas nicht an. Bete das, Herr, ich will offene Augen haben für die Wunder an deinem Gesetz. Und ich will meine Augen nicht hinreißen lassen zu diesem ganzen Mist. Wende meine Augen davon ab, dass sie sich diesen Mist nicht antun. Ich glaube, David hatte es schwerer als wir heute, die Wunde an Gottes Gesetz zu erkennen. Denn Davids Bibel war nur, ja, vielleicht so dick. Er hatte ja nur ein paar Bücher. Die Bücher Mose und vielleicht noch Josua, Richter. Aber wir haben die gesamte Bibel. Wir haben es leichter als David. Der Schreiber vom Psalm 119 ist nicht David. Aber worin haben wir es schwerer? Ich glaube eindeutig hier. Wende meine Augen davon ab, dass sie sich nicht diesen Müll antun. Ihr habt alle diesen Weltempfänger in der Hosentasche. Und ich sehe es in vielen Jugenden und Teenie-Kreisen, wie viele sind geistlich kaputt, platt, weil sie sich jeden Mist reintun, weil sie ihre Augen nicht abwenden, weil sie nicht wie Hiob einen Bund mit ihren Augen machen. Und ich sage dir, du wirst auch beim Bibellesen nicht weiterkommen, wenn du nicht lernst, deine Augen abzuwenden von dem Dreck. Und dieser Psalmschreiber, er hat noch zwei Bitten. Er sagt, meine Augen schmachten nach deiner Zusage. Hast du schon mal geschmachtet? Was heißt das, schmachten? Ein tiefes Verlangen. So, wenn du 14 Tage nichts gegessen hast, dann wird da Buffet aufgebaut. Oh, ich schmachte. Und so sagt hier jemand, meine Augen schmachten nach deiner Zusage. Oder in Psalm 119, Vers 123, meine Augen schmachten nach deinem Heil. Herr, ich habe eine Sehnsucht. Ich erwarte etwas, wenn ich dein Wort lese. So möchte ich die Bibel öffnen. Aber dann kommen noch zwei Augen vor. Am Ende des Psalms. Und zwar Vers 136. Wasserbäche fließen aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht hält. Ich habe mich eben gefreut, als unser Bruder sagte, dass er beim Lesen eines Buches von, Paul Washer weinen musste. Wann hast denn du das letzte Mal geweint über dich selbst oder über irgendeine Erkenntnis? Kennst du das? So eine Ergriffenheit, Wasserbäche fließen aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht hält, sagt hier jemand. Und zum Schluss, das letzte Auge, Psalm 119, Vers 148. Meine Augen sind den Nachtwachen zuvorgekommen. Bist du schon mal fürs Bibellesen früher aufgestanden? Hast du dir einen Wecker bewusst eine Viertelstunde früher gestellt oder 20 Minuten? Oder für die ganz frommen eine halbe Stunde? Ich würde mir das so wünschen, dass ihr nach so einem Tag sagt, was tue ich mir alles rein? Was besehe ich mit meinen Augen? Aber hier, die Bibel habe ich völlig vernachlässigt. Ich lebe vielleicht von Kalenderzetteln oder von, irgendeinem Andachtsbuch. Und deshalb will ich am Schluss hinweisen auf diese drei Augenpaare. Herr, öffne mir die Augen, aber verschließ sie mir auch. Herr, schenke mir sehnsuchtsvolle Augen, mit mehr Verlangen in der Bibel zu lesen. Und gib mir eine innere Beteiligung, dass ich weine, wenn ich sehe, wie Menschen an dir vorbeirennen. Und dass ich wache für unsere Zeit und dass ich nicht so furchtbar gemütlich und gechillt bin, wenn es ums Bibellesen geht. Man könnte es mit drei Schlagworten sagen. Brillanz, Resonanz, Relevanz. Wir müssen erkennen, wie brillant die Bibel ist. Darin Schätze heben. Herr, öffne mir die Augen, dass ich diese Schätze entdecke. Ich will sie finden. Lies fokussiert. Lass dich nicht so ablenken. Such dir eine stille Stelle bei dir zu Hause, wo du ungestört sein kannst, wo du es nett hast, wo dein Schreibtisch steht oder wo du dir vielleicht morgens schon eine Tasse Kaffee machst und dich zurückziehst mit deiner Bibel. Aber auch Resonanz. Wenn du die Bibel liest, geschieht dann was bei dir? Verändert sich was? Gehst du mit dieser Erwartung ran? Herr, rede zu mir. Ich möchte sehnsuchtsvoll, schmachtend dein Wort lesen. Wie ein Hirsch nach Wasser lechzt oder wie ein Baby nach Milch begierig ist, so möchte ich mal die Bibel entdecken. Lies verlangend. Kommt es bei dir zum Widerhall oder ist das nur so eine fromme Pflichterfüllung? Und erst, wenn du so die Bibel liest, dann wirst du auch merken, wie relevant das ist, was da steht. Für dich und für andere. Und dir werden vielleicht die Augen aufgehen über dem, was auf dieser Welt noch zukommt. Was Gott gesagt hat, was in unseren Tagen bald losbrechen wird. In der letzten Zeit. Lies beteiligt. Übrigens, eine schöne Merkhilfe. Wir hatten gerade Psalm 119, diese beiden Augenpaare oder drei Augenpaare. Wenn ihr mal aufschlagt, 2. Petrus 1, Vers 19. Du hast zwei Augen, 2. Petrus 1, Vers 19, 119. Das erinnert dich an Psalm 119. Da sagt Petrus, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, auf das zu achten ihr wohltut, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Hier haben wir ein Licht in unserer Zeit, einen Orientierungspunkt. Und Gott hat sich festgelegt. Er sagt, das ist mein unverrückbarer Wille. Das ist mein Wort. Himmel und Erde werden vergehen. Diese Worte werden nicht vergehen. Die große Koalition, vielleicht wird sie schon bald vergehen. Was bringt die nächste Landtagswahl? Was bringt deine nächste Zukunft? Was bringt Donald Trump und Putin noch dieser Welt? Wir wissen es nicht. Aber wir haben hier eine Lampe, die leuchtet. Und darauf sollst du achten. Ich wünsche, dass ihr nach so einem Tag sagt, ich möchte wieder mehr und beständiger in der Bibel lesen. Ich will bewandert sein. Diese Bibel hier hat mir Alex vom Stein geschenkt. Vielleicht kennt ihr ihn, das ist der Autor von dem Buch Creatio. Und weitere Werke über Biologie hat er geschrieben. Er hat mir diese Bibel anfertigen lassen. Und das Besondere an dieser Bibel ist, sie hat immer eine Leerseite dazwischen. Deshalb ist sie so dick, damit man sich Notizen machen kann. Also steht nicht mehr drin, sondern ich schreibe nur meine Anmerkungen mit rein. Und als er mir diese Bibel schenkte, da hat er vorne in der Bibel eine Widmung reingeschrieben. Hier ist sie, 2.12.2010. Die Bibel ist jetzt schon 8 Jahre alt. Und diese Widmung, die will ich euch hier am Schluss noch zeigen. Er hat vorne reingeschrieben, Feuer, prüfend und richtend. Hammer, zerschmetternd, vernichtend. Schwert, scheidend und wehrend. Wasser, reinigend, klärend. Spiegel, unbestechlich und wahrhaft. Speise, stärkend und nahrhaft. Lampe, wegweisend und Licht. Same, der Wachstum verspricht. Milch, für Kinder verträglich. Und zum Schluss Honig, er erquicke dich täglich. Das wünschte ich, dass es deine Bibel für dich wird. Und ich freue mich, dass der Alex mir das hier vorne reingeschrieben hat zur Erinnerung. Andi, so liest deine Bibel. Ist sie dir Speise? Ist sie dir Honig? Ist sie dir Wasser? Hast du für dich diesen Schatz schon gehoben? Oder, naja, bist du überhaupt als Christ ernst zu nehmen? Ergreif das Schwert des Geistes. Amen.